D-Radio Wissen. Online-Talk.
In dieser Woche mit dem CT Online-Talk am Mikrofon Philipp Banse ganz herzlich willkommen. Ja, wir widmen uns heute mal wieder den Geheimdiensten und dem, was sie so ausspionieren und dem, wie die Bundesregierung darauf reagiert. Im Studio sind wie immer Jürgen Kuri, stellvertretender Chefredakteur von Heise Online. Moin, moin. Und Falk Steiner, ganz herzlich willkommen, Mitarbeiter im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios, Beauftragter für Netzpolitik. Heute haben wir auch eine kleine Premiere, nämlich die Skype-Premiere von Wolfgang Neschkowitz. Ganz herzlich willkommen. Sie sind zugeschaltet. Woher eigentlich? Aus Ihrem Wahlkreis, glaube ich, ne?
Ja, in Werben. Das ist ein kleineres Dorf im Landkreis Spree-Neiße. Und nach Langmühen ist es uns gelungen, hier in einem Hotel stationär Asyl zu finden.
Sie sind parteiloser, fraktionsloser mittlerweile Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Sie waren mal Mitglied in der SPD, waren mal Mitglied bei den Grünen, waren dann als parteiloser in der Linksfraktion. Jetzt höre ich dieses nicht sehr vertrauenserweckende Skype-Gedüdel, hat wahrscheinlich aufgelegt. Naja, wir werden wieder Kontakt zu Herrn Neschkowitz aufnehmen und hoffen, dass er uns ein bisschen was berichten kann über die Kontrolle der Geheimdienste und den Status quo, wie das derzeit aussieht und dem, was die Bundesregierung dazu sagt. Herr Neschkowitz war nämlich 7 Jahre im parlamentarischen Kontrollgremium, dem Gremium, also dass die Bundesregierung kontrollieren soll, ob sie denn auch die Geheimdienste richtig kontrolliert. Und da ist er natürlich ein kompetenter Gesprächspartner, um mal zu gucken, was die Bundesregierung macht und was dieses Gremium macht und ob man das vielleicht verbessern könnte. Das ist sicherlich ein Thema hier in der Runde. Aber fangen wir doch mal mit einem kleinen, Status-Update an, Jürgen. Wo stehen wir denn da jetzt? Also Pofalla, Bundesregierung sagen, och, alles wunderbar, keine flächendeckende Überwachung. Wir haben da schriftliche Zusagen bekommen von den USA, dass das schon alles so gut sei. Können wir das Ding damit zu den Akten legen?
Naja, wir stehen eigentlich irgendwie immer noch mit offenem Mund da, angesichts der Unverschämtheit, mit der sich Pofalla oder jetzt auch Friedrich tatsächlich vor die Mikrofone stellen und sagen, das ist jetzt alles beendet, weil wir haben A, die Zusicherung aus den USA, dass da nichts Böses passiert, und B, wir wissen ja auch, dass der BND nichts Böses macht, dass ja alles nur nach Recht und Gesetz in Deutschland vor sich geht. Sei mal dahingestellt, ob wie weit der BND jetzt tatsächlich mit der NSA zusammenarbeitet, das ist ja gar nicht der Kern der Sache, um das es immer geht. Der Kern der Sache ist eine totale Überwachung des Internets, die der NSA, zumindest wenn man den Dokumenten des Whistleblowers Edward Snowden glauben darf, möglich ist. Und das unabhängig davon, ob sie jetzt mit dem BND oder sonst wem zusammenarbeiten, weil sie Zugriff auf die Backbones haben, auf die Transatlantikkabel haben, auf die Server der großen Internetfirmen in den USA. Das heißt, im Prinzip können Sie, weil irgendein Datenverkehr von einem deutschen User immer über ein Backbone geht, auf den Sie Zugriff haben, natürlich auch auf alle deutschen Daten zugreifen letztlich oder auf die Metadaten, auf die Verbindungsdaten. Das heißt, die Diskussion, die dann oder die Pofalla oder Friedrich für beendet erklären, geht am Kern der Sache sowieso vorbei.
Das ist sowieso eine ganz gute Übung, so im Dementi sezieren, habe ich so den Eindruck. Also sobald dann auch nur in ein Dementi das Wort flächendeckend eingebaut wird, muss man eigentlich schon sagen, kann man schon vergessen, Falk, du nickst. Erzähl doch mal, wie liest du diese Dementi, die es derzeit und Beruhigungspillen, die es derzeit aus der Bundesregierung gibt?
Na nun gut, die Bundesregierung kümmert sich ja relativ aktiv um das, worum sie sich direkt kümmern kann. Das sind ihre eigenen Dienste, gibt dazu Auskunft und zu dem, was die Amerikaner treiben an der Stelle. Dazu kann sie gar nicht wirklich Auskunft geben, weil sie es schlicht und einfach auch nicht weiß. Das Einzige, was sie dann machen kann, ist eben in den USA nachzufragen, und dann muss sie sich mehr oder weniger darauf verlassen, was denn von dort als Antwort kommt. Denn es ist ja so, dass eben die Deutschen nicht in den USA spionieren. Das heißt, es gibt auch keine eigenen BND-Erkenntnisse dazu, was denn die NSA treibt, also die der Bundesregierung ansonsten vorliegen könnten. Das existiert einfach nicht. Und genau diese Dementis, diese Angaben der Bundesregierung, ich würde sie nicht mal als Dementis werten, sondern einfach nur als Aussagen der Bundesregierung, die betreffen immer nur den eigenen Geschäftsbereich eben der Bundesregierung. Und das heißt, dort geht es immer um die eigenen Dienste, dort geht es nicht um dieses Gesamtphänomen PRISM und Co., sondern es geht immer nur darum, haben die deutschen Dienste etwas gemacht, haben sie etwas gewusst und was haben sie gewusst und unter welchen Voraussetzungen. Und da muss man sagen, das grenzt doch schon sehr an eine Salamitaktik, was dort passiert, denn es werden ja immer wieder neue Dokumente von Edward Snowden in irgendeiner Form veröffentlicht. Also sie liegen wahrscheinlich schon lange nicht mehr bei Edward Snowden, sondern liegen bereits eben bei Magazinen, Zeitungen etc. und werden dort einfach Stück für Stück ausgewertet. Und dann kommt immer etwas Neues heraus und dann kommt wieder ein Dementi oder Ähnliches zurück. Und da muss man sagen, das ist schon sehr scheibchenweise. Am Anfang hieß es, wir haben davon nichts gewusst. Nun gut, X-Keyscore setzt man aber selber zumindest testweise bei deutschen Behörden ein. Also solche Geschichten, das macht das Ganze natürlich ein Stück weit unglaubwürdig, was dort gesagt wird, was aber noch nicht heißt, dass eben die deutschen Dienste aktiv an dem beteiligt sind in der Form, was denn die NSA dort treibt.
Wir haben jetzt Herrn Neschkowitz per Telefon. Herr Neschkowitz, wie beurteilen Sie denn so den Stand der Dinge gerade, was so die Aufklärung der Tätigkeit dessen, was so in Deutschland in dem Verantwortungsbereich der Bundesregierung in Sachen NSA, Spionage, Internetüberwachung passiert? Wie ordnen Sie so die Aussagen von Pofalla und Friedrich ein? Ist so dieser deutsche Komplex inzwischen aufgeklärt?
Also das ist, glaube ich, grober Unfug, das annehmen zu wollen. Ich bin Gremium gewesen und was mich nachhaltig stört und auch geradezu enttäuscht, ist der Umstand, dass das Gremium von den Kontrollmöglichkeiten, die es nun mal hat, überhaupt keinen Gebrauch gemacht hat. Wir haben jetzt 6 Sitzungen des Gremiums erlebt und wir haben immer wieder gehört, dies und jenes von einem Profileramt von Gremiumsmitgliedern, aber keiner hat bisher erklärt, ob das, was er gehört hat, richtig ist. Das Gremium hat also nicht von seinen Überprüfungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht. Alles das, was erklärt wird, also beispielsweise ist X-Keyscore eingesetzt worden oder nicht, das kann man überprüfen. Das Gremium hat die Möglichkeit, einen Sachverständigen zu beauftragen, also Frau Kurz oder andere, die sachkundig sind, kann vor Ort auftauchen, einen Besuch dort vornehmen, man kann Dateien herausverlangen. All diese Möglichkeiten sind nicht ansatzweise in Anspruch genommen worden, das Gremium gute Arbeitsverweigerung betrieben und damit sich ja als Fehlbesetzung erwiesen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass mit den Werkzeugen, die dem Gremium heute aktuell zur Verfügung stehen, sich zumindest dieser deutsche Komplex, also was macht der BND, was macht der Verfassungsschutz, was weiß die Bundesregierung, wie weit kooperiert der BND mit der NSA, dass sich dieser Komplex mit den vorhandenen Werkzeugen des Gremiums aufdecken ließe, wenn er sie denn nutzen täte?
Alle Entscheidungen sind Gremiumsentscheidungen. Das heißt, es sind Entscheidungen, die Bestellung eines Sachverständigen erfordert eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt also, die Regierungsfraktionen müssen immer mitwirken. Und das ist ein grober gesetzlicher Konstruktionsmangel, weil damit eigentlich ja gesetzlich Antriebsarmut institutionalisiert wird. Insoweit, als wir ja in diesem Gremium nicht, wenn man juristisch korrekt ist, die Geheimdienste kontrollieren, sondern die Kontrolltätigkeit der Regierung über die Geheimdienste. Mit anderen Worten, wenn sich dort ein Versagen in der Kontrolltätigkeit der Regierung herausstellt, dann ist es so, dass dann die Regierungsfraktion, wenn sie solche Kontrollbefugnisse in Anführungszeichen machen, die eigene Regierung zu beschädigen. Und das ist natürlich nicht gerade sehr motivationsfördernd. Und es wäre konsequent, richtig aus meiner Sicht sogar, verfassungsrechtlich geboten, dass es dort Minderheitenrechte gibt. Entweder hat jeder einzelne Abgeordnete das Recht oder eben ein Mindeststimmenquorum von ein Drittel oder ein Viertel müsste ausreichen der Mitglieder, um dann diese vorhandenen Kontrollbefugnisse wahrnehmen zu können. Dennoch wäre es wichtig gewesen, wenn die Opposition von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht hätte. Das hat sie ganz offenkundig nicht getan. Zumindest gibt es keine Indizien, die darauf hinweisen. Dann hätte man wenigstens der Öffentlichkeit klar machen können, also hier gibt es Verhinderer und wir versuchen das und deswegen.
Vielleicht können Sie noch mal gucken, ob Sie noch einen Raum finden, in dem der Mobilfunkempfang ein bisschen besser ist. Wir verstehen Sie zwar im Prinzip, aber es gibt auch immer wieder Unterbrechungen.
Ach du meine Güte. Ich verstehe Sie sehr gut. Das ist furchtbar, dieses Problem. Also es war ja spannend, Prin, als ich eingeschaltet wurde, war ich auf einmal weg, obwohl auf meinem Display der WLAN-Empfang eigentlich optimal.
Ja, da können wir jetzt eine ganze Menge Verschwörungstheorien drumherum entwickeln. Rahmen dieser Sendung sprengen, fürchte ich. Aber sagen Sie doch nochmal, was glauben Sie denn, warum ist die Opposition da so zaghaft? Warum nutzt die ihr Werkzeugkasten nicht, jetzt mal abgesehen von dieser Mehrheitsregelung? Ist das der entscheidende Punkt, warum die nichts tun?
Nein, der entscheidende Punkt ist, dass Herr Oppermann eben einfach ein Wahlkämpfer ist. Und das sein Interesse, ich habe ihn ja nur in vielen Jahren erlebt, einfach darauf ausgerichtet ist, politisch zu agieren und dabei eigentlich die Funktion, die dieses Gremium hat, völlig zu vernachlässigen. Das Problem liegt daran, dass das Gremium eigentlich auch eine justizersetzende Funktion hat. Nach unserem Grundgesetz ist es so, dass eigentlich jeder Grundrechtseingriff der richterlichen Kontrolle unterliegt. Artikel 19 Absatz 4 ist das geregelt. Und hier ist praktisch eine Ausnahme, dass das Parlament diese Kontrolle praktisch für die Justiz übernimmt. Deswegen ist das ein Teil von Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger, der über dieses Kontrollgremium stattfindet und nicht irgendwie ein politisches Kampforgan, um in einem Wahlkampf Stimmung zu machen. Und das wird ganz offenkundig von Herrn Oppermann völlig vernachlässigt. Und da ja dort drei Mitglieder der SPD in dem Gremium sind und damit also auf der Oppositionsseite sagen wir mal, ein hohes Stimmengewicht vorhanden ist, wäre es, zumal Herr Oppermann ja auch noch Vorsitzender des Gremiums ist, seine Aufgabe gewesen, dieser Verpflichtung nachzukommen und nicht also Wahlkampf machen zu wollen.
Herr Neschkowitsch, Sie haben es ja eben schon gesagt, also Sie greifen jetzt gerade wieder sehr frontal Herrn Oppermann an als Vorsitzenden des PKG, des PKGR, aber da muss man natürlich schon nochmal ganz klar unterscheiden, auch Herr Oppermann, selbst wenn Sie ihn auf Ihre Seite ziehen könnten, eine Zweidrittelmehrheit innerhalb eben dieses Ausschusses, würden Sie ja mit hoher Wahrscheinlichkeit, sobald auch nur eine andere Stimme Ihnen flöten geht an der Stelle, würden Sie ja trotzdem dann nicht dafür bekommen, eben diese Untersuchungen, die Sie gerne hätten, dann zu bekommen. Also ist das nicht sehr illusorisch, was Sie da eigentlich von dem verlangen?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist wieder ein Teil von Politik. Also ist die Frage, worauf ich mich in einer solchen Situation dann also auch mit der ganzen Angriffslust, die ihm nun mal eigen ist, worauf man sie verwendet. Ob man PR macht oder ob man sagt, wir stellen diese Anträge und dann damit also die Regierungsfraktion auch öffentlich in die schwierige Position bringt, nun zu begründen, warum man diesen naheliegenden Aufklärungsersuchen nicht nachkommt. Also das ist eigentlich sonst, wie soll man sagen, das übliche Handwerk. Es sei denn, man würde jetzt in einer Wahlkampfsituation die Wahlkampfsituation priorisieren im Verhältnis zu dieser Form des politischen Handelns. Und das ist das Mindeste, was man eigentlich erwarten muss. Und ich darf das an dieser Stelle noch erwähnen, dieses Problem, das ich beschreibe, ist ja nicht neu. Ich habe in der letzten Legislatur ausdrücklich, als über die Neuregelung verhandelt wurde, darauf hingewiesen, da hat die SPD auch kein Interesse gehabt, diese Minderheitenrechte im Gremium für diesen Bereich überhaupt zu installieren. Da wäre in der letzten Legislatur bei den vorgenommenen Änderungen Zeit dafür gewesen.
Um jetzt mal da noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen, mich das bei Herrn Oppermann gar nicht so sehr wundert, weil die SPD ja eine sicherheitspolitische Agenda hat, die jetzt nicht unbedingt davon geprägt ist, die Geheimdienste stärker zu kontrollieren bzw. Überwachung sehr stark einzuschränken. Ich möchte da jetzt nicht unbedingt nur den Otto Schily in die Waagschale werfen, sondern es ist im Prinzip auch eine Tradition der SPD in der Bundesrepublik, dass sie sicherheitspolitisch ja jetzt nicht unbedingt immer auf den Seiten der Bürgerrechte steht. Was mich viel mehr wundert, ist, dass ein Mensch wie Ströbele, Hans-Christian Ströbele, da nicht stärker auftritt und sich im Prinzip das gefallen lässt, bis auf ein paar Sachen, dass das so jetzt aber nicht geht. Und dass Ströbele zum Beispiel eben nicht erstmal versucht, mit Experten zu sagen, wir gucken mal genauer hin, was da überhaupt los ist und versuchen überhaupt erstmal über Anträge oder über Initiativen, die wir ergreifen, da vorzugehen. Das wundert mich eigentlich noch viel mehr.
Ja, also ich würde Ihnen erstmal recht geben. Also ich bin auch der Meinung, wenn Oppermann mal Innenminister werden sollte, dass es kein Unterschied ist zu Friedrich, so wie zwischen Schily und Kanter kein Unterschied war. Da stimme ich Ihnen voll zu. Ich weiß nicht, was Hans-Christian Ströbele macht. Ich habe ihn immer im Gremium als engagiert erlebt. Aber es ist eben so, auch dort, wenn man Politiker ist, reagiert man in erster Linie politisch. Ich habe das im Gremium gemerkt, ich habe eher mehr wie ein Richter und ein Jurist reagiert und habe deswegen immer diese jetzt juristische Argumentation, die sich ja auch aus der Verpflichtung des Gremiums ergibt, hervorgehoben. Und es mag sein, dass da dafür der Grund liegt, dass er, auch wenn man allein ohnehin schon der Mahner ist in diesem Gremium, dann diese Dinge bisher vielleicht nicht so sehr in den Vordergrund gerückt hat, sondern eher die politische
Diskussion. Ja, aber das würde man ja von Ströbele zumindest erwarten, dass er, wenn er sich vor die Kamera stellt, dass er sich nicht so sehr auf diese, sagen wir mal, Ebene einlässt, auf der sich alle anderen bewegen, nämlich er sagt, sie sagt und wir glauben oder nicht glauben, sondern dass er mal darauf hinweist, hören Sie zu, ich habe hier den Antrag gestellt, Sachverständige einzubeziehen, ich habe den Antrag gestellt auf Akteneinsicht, ich würde da gerne hingehen, die Mehrheit hat mir das verweigert, denn der Mehrheit der Bevölkerung ist ja überhaupt nicht bewusst, dass im Prinzip dieses Gremium durchaus Werkzeug hat, um mehr Licht in das Dunkel dieser Affäre zu bringen. Was ich jetzt noch mal gerne aus der Runde auch hier hören würde, ist, weil das ja doch recht unübersichtlich ist und viele Angaben, Halbangaben, nebulöse Angaben. Was sind denn jetzt so, was so den deutschen Teil jetzt erstmal angeht, für die Bundesregierung zuständig ist und wo sie auch Verantwortung trägt und auch das Gremium Kontrolle hat? Was sind da so die zentralen, ungeklärten Fragen?
Also aus meiner Sicht ganz klar, die Kernfrage ist nach wie vor eigentlich, was wusste man von dem, was die Amerikaner und die Briten an der Stelle treiben und wie sehr war man darüber, und sei es nur auf informellen Kanälen, informiert? Das ist etwas, wo man ganz klar sagen muss, das ist nach wie vor nicht klar. Man kann sich natürlich hinstellen und sagen, ach, davon haben wir erst aus den Zeitungen erfahren, so ganz glauben, also das fällt zumindest schwer, aber das ist natürlich auch das Grundproblem, was man eben hat, eben mit diesen Nachrichtendiensten. Die haben ein Stück weit ein Eigenleben, das ist institutionell so verankert. Sie arbeiten nun mal nicht transparent, das widerspricht einfach ihrer Funktion, auch wenn sie in Deutschland Nachrichten und nicht Geheimdienste heißen, was ja eigentlich schon in die andere Richtung eigentlich deuten würde. Aber natürlich ist es so, dass man klar sagen muss, wer was gewusst hat, ist nach wie vor unklar, auch innerhalb dieser Gremien. Und das ist auch etwas, dadurch, dass eben das PKGR auch wieder geheimtagt, dieses parlamentarische Kontrollgremium, dadurch wird man es auch öffentlich eigentlich so gut wie nicht erfahren. Man kann sich immer nur darauf verlassen, was die Mitglieder des PKGR eigentlich dann hinterher nach den Sitzungen verlautbaren. Und wenn sie dann sagen, ach, alles klar, alles zufrieden, alles super, dann muss man sich da in irgendeiner Form darauf verlassen. Ob man das dann tut, ist natürlich eine ganz, ganz andere Frage.
Herr Werner-Schkowitsch. Darf ich dazu noch eine Anmerkung machen? Eigentlich dürfen die Gremiumsmitglieder gar nichts sagen. Also das, was bisher öffentlich geschehen ist, soweit ich das einschätzen kann, liegt dem kein entsprechender Beschluss zugrunde. Es gibt eine Möglichkeit in dem Gesetz, überhaupt über Vorgänge im Gremium zu reden. Das setzt auch wieder voraus, dass das mit 2/3 Mehrheit entschieden worden ist. Das, was ich in den letzten Wochen erlebt habe, entspricht nicht der Praxis, an der ich noch teilgenommen habe. Da ist ausdrücklich der Öffentlichkeit signalisiert worden, dass ein solcher Beschluss gefasst worden ist. Und dann ist auf dieser Grundlage die Möglichkeit eröffnet, nur Bewertungen vorzunehmen und ausnahmsweise eine ganz enge Voraussetzung auch dann die Tatsachen, die die Bewertung tragen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht jetzt noch, also Falk hat einen Punkt genannt, wer wusste eigentlich was ab wann genau in der Bundesregierung? Was ist aus Ihrer Sicht noch wirklich offen und müsste dringend geklärt werden?
Also es ist überhaupt nicht geklärt, was unsere Geheimdienste gemacht haben. Also es wird ja immer gesagt, das sind Daten gewesen, die aus der Auslandsaufklärung entstammen.
Also diese angeblich 500 Millionen Daten aus dem einen Monat.
Keiner weiß, ob das stimmt. Es wird behauptet, alles sei nach Recht und Gesetz gelaufen. Das ist eine juristische Bewertung und dazu muss man sehr viele Tatsachen wissen, um dann zu diesem Schluss zu kommen. Und da muss man auch noch wissen, wenn man die Tatsachen weiß, ist das dann wirklich Recht und Gesetz? Ich will dazu nur sagen, dass das Bundesverfassungsgericht 1999 in seiner Entscheidung zum G10-Gesetz ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass es auch sein kann, dass auch, weil die Rechte, die Grundrechte, um die es hier geht, keine deutschen Rechte sind, sondern das Datenschutzrecht ist ein Menschenrecht, das über Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes vom Bundesverfassungsgericht im Volksverhältnisurteil, ich will mal sagen, generiert worden ist. Und das ist kein deutsches Recht. Mit anderen Worten, auch die Rechte von Ausländern, wenn eben Artikel 1 betroffen sind, die sind berührt. Und das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage ausdrücklich offen gelassen und hat gesagt, dann zumindest, wenn ein Inlandsbezug besteht. Und der besteht immer dann, wenn die Daten von hier aus mit unseren Kommunikationszugriffsmöglichkeiten generiert werden. Und wenn sie auch hier ausgewertet werden, dann ist dieser Bezug hergestellt. Also das macht zwar politisch die Menschen hier beruhigen, wenn es denn so stimmt, dass Deutsche davon gar nicht betroffen sind, wobei man auch noch gar nicht weiß, wie man das alles im Einzelnen erreichen will. Deutsche haben ja auch E-Mail-Adressen ohne DE. Das heißt also auch, sie können, wenn sie eben ausländische Server benutzen, auch dabei sein und das aus jetzt zu mändeln und die rauszunehmen, auch das ist völlig ungeklärt, ob das stimmt, was man uns dort erzählt hat.
Bleiben wir nochmal bei, genau, also diese 500 Millionen, das ist ja so eine ganz zentrale Diskussion, um die es gerade geht. Spiegel und Snowden sagen, da wurden halt 500 Millionen Verbindungsdaten aus Deutschland der NSA übermittelt. Auf was fußt denn jetzt eigentlich diese Angabe, dass das allein Verbindungsdaten sind, die der BND zwar in Deutschland, aber also aus Deutschland heraus im Ausland erhoben hat? Das sind schlicht mündliche Aussagen
Behauptung. Das sind ja, das Gremium hat nicht geklärt, ob das stimmt. Das ist das, was mich ja also so zornig macht und da wird die Öffentlichkeit vorgeführt. Ich würde nach wie vor sagen, es ist überhaupt nichts geklärt. Das Einzige, was wir haben, sind Behauptungen. Und es werden in der öffentlichen Diskussion viele Behauptungen als Tatsachen hingestellt und wahrgenommen, obwohl ja ein Gremium, wenn es kontrolliert, das ist ja der Sinn der Kontrolle, soll es kontrollieren und sich nicht mit Erklärungen und Zusicherungen begnügen.
Was ist denn noch so eine Behauptung? Also die eine Behauptung, die Sie kritisieren?
Ja, die eine Behauptung ist X-Keyscore. Da wurde zunächst gesagt, das würde man nur testen. Danach wurde gesagt, seit 2007 würde man für die Auslandserklärung diese Software einsetzen. Was stimmt nun? Also ich weiß es nicht. Ich bin sicher, die Gremiumsmitglieder wissen es auch nicht. Ob das Herr Profaller weiß, wissen wir auch nicht. Also es ist nach wie vor nichts geklärt, weil eben auch das Gremium, ich muss das immer wieder hervorheben, einfach bisher seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ich bin im Übrigen ohnehin der Meinung, das Gremium
hat bestimmte Möglichkeiten, die könnten Klärungen herbeiführen. Endgültige Klärung könnte ohnehin nur ein Untersuchungsausschuss herbeiführen, weil ein Untersuchungsausschuss noch mehr Möglichkeiten hat als das Gremium. Wir brauchen dringend einen Untersuchungsausschuss, wenn man überhaupt sich die Chance erarbeiten und öffnen will, diesen Sachverhalt zu klären. Er muss geklärt werden, jenseits von Wahlkämpfen, weil es hier um Grundsatzfragen geht. Und wenn das nicht geschieht und die Nebelbomben, No-Spy-Abkommen und so, die müssen einfach sich verflüchtigen. Und dieses Parlament muss zumindest, wenn jetzt die Neuwahlen stattgefunden haben, sich dringend daran machen, die Dinge aufzuklären.
Aber Herr Neschkowitsch, also ein Untersuchungsausschuss noch in dieser Legislaturperiode ist ja...
Nein, das geht eben nicht. Deswegen sage ich ja, also wenn jetzt die Bundestagswahl vorbei ist, dann muss ein Untersuchungsausschuss her. Und ich kann nur wünschen, dass dann die Opposition, die hat ja dann die notwendigen Möglichkeiten, das auch nicht also als ein Stück Vergangenheit betrachtet, sondern dass man dann unmittelbar mit Abschluss der Wahl so bald wie möglich einen Untersuchungsausschuss einsetzt. Das ist aus meiner Sicht die einzige Alternative, die es hier gibt.
Also würde ich im Prinzip auch so sehen, dass nach der Wahl natürlich noch ein Untersuchungsausschuss her muss, der das mal genauer aufdröselt. Es sind schon diverse Punkte angesprochen worden, die einfach noch unklar ist. Ich erinnere nur daran, dass mit dem NSA-Programm PRISM ja dann plötzlich in Afghanistan ein PRISM auftauchte, das der BND einsetzte, was dann der Regierungssprecher erstmal sagt, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Einen Tag später war es dann doch wieder dasselbe PRISM, aber wurde nicht mit anderen Datenbanken eingesetzt. Dann tauchte bei der ersten Pofalla-Befragung vor dem parlamentarischen Kontrollgremium sogar noch ein PRISM 3 auf. Da redet kein Mensch mehr davon. Dieses Durcheinander, dass die da angestellt haben, um sich drumherum zu drücken, um mal klar zu sagen, was, wie, wo an Software vom BND eingesetzt wird und wo das alles herkommt. Ich finde das ein Unding. Ich finde das ein Unding, dass das tatsächlich so wirklich versucht wird, so in der Öffentlichkeit hinzudrehen, dass der normale Bürger eigentlich gar nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht und ihn nur noch mit den Schultern zucken kann und sagt, da blickt eh keiner durch. Also lass uns das ad acta legen.
Darf ich nur einen Punkt erwähnen? Ich finde, Herr Pofalla hätte sich eigentlich vor die Bundespressekonferenz stellen sollen. Das wäre, da ja ohnehin die Veranstaltung im Geheimdienstgremium keine Geheimdienstveranstaltung mehr war, sondern alle danach munter rumgeplappert haben, wäre es eigentlich sinnvoll gewesen, er hätte sich hingestellt und allen Fragen der Journalisten dann auch Antwort geben. Die Bundesregierung ist Herrin des Geheimnisses. Sie kann das. Die Gremiumsmitglieder dürfen über den Inhalt eigentlich nicht reden, obwohl sie das hier ganz offenkundig getan haben. Aber die Regierung hat völlige Freiheit. Sie ist Herrin der Geheimnisse. Und wenn sie die Dinge freigibt, dann sind sie frei. Sie schuldet das auch der Öffentlichkeit. Das Gremium ist ja nur eine parlamentarische Kontrollmöglichkeit, aber sie kann das frei entscheiden und sie tut es nicht. Und das muss auch öffentlich politisch kritisiert werden, dass sie die Dinge nicht plausibel für die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit begründen.
Wir müssen Sie gleich lassen. Eine Frage habe ich noch. Sie machen ja gerade ein bisschen, was heißt ein bisschen, Sie machen gerade Wahlkampf, kandidieren ohne Partei, ohne Fraktionen für den Deutschen Bundestag am 22. September, sind in Cottbus unterwegs. Kommen mit vielen Leuten in Kontakt vor Ort, machen Veranstaltungen. Interessiert die Leute dieses Thema?
Also zurzeit stehen andere Themen im Vordergrund, aber wir haben ja noch Veranstaltungen zu diesem Thema. Ich mache mit der Anke Domscheit-Berg eine Veranstaltung. Da bin ich gespannt, wie die Resonanz ist. Aber es ist nicht so, dass die Leute mich jetzt auf den Märkten in den Straßen bedrängen und dazu Aussagen von mir erfordern. Das wird hier etwas reduzierter gesehen.
Okay. Ja, ich weiß nicht, ich gucke nochmal in die Runde, aber ich denke, wir können Ihnen erstmal danken und noch ein schönes, sonniges Wochenende wünschen. Vielen Dank, Herr Neschkowitsch, alles Gute.
Ja, ich danke Ihnen auch und noch eine gute Diskussion.
Werden wir haben. Vielen Dank, bis dahin.
Dankeschön.
Ja, so. Das ist die deutsche Situation. Es ist ja ein bisschen unbefriedigend. Ne?
Nun gut, also er hat ja gerade angesprochen nochmal die Geschichte mit dem, dass die Bundesregierung die Herrin des Geheimnisses ist. Das ist ja tatsächlich wahr. Nur muss man auch ganz klar sagen, der Regierungssprecher Steffen Seibert hat sich in der eben in dieser fast montags, mittwochs, freitags normalerweise stattfindenden, in der Sommerpause nur montags und mittwochs stattfindenden Regierungspressekonferenz immer wieder hingestellt und hat gesagt, über Geheimnisse kann ich hier nicht sprechen. Punkt. So, Möglichkeiten, dann noch mehr nachzufragen an der Stelle. Es ist so, der Bundesnachrichtendienst hat einen Pressesprecher, der sagt aber im Regelfall nichts außer unter drei. Das ist auch so eine Geschichte, der darf auch nicht, ohne dass die Bundesregierung etwas sagt. Also wir haben dort eigentlich so dieses Problem, dass eigentlich niemand so richtig habhaft gemacht werden will für die Informationen, die nun in die Welt gesetzt wurden. Und vor allem auch nicht für die Aussagen, die getroffen werden. Wenn sich jetzt ein Friedrich hinstellt und sagt, beendet, wenn sich ein Pofalla hinstellt und sagt, beendet, dann ist das vielleicht deren persönliche Wahrnehmung, weil sie vielleicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen sind. Das kann ja durchaus sein. Aus ihrer Sicht ist es damit vielleicht dann auch tatsächlich beendet. Und dann hoffen sie jetzt auf den 22. September und dass demnächst der Wahlkampf alles überlagert. Das kann ja durchaus sein. Aber trotzdem, wirklich Wissen hat diese Bundesregierung eigentlich dazu nicht preisgegeben an der Stelle. Sie haben an einigen Stellen, haben sie halt gesagt, wie bestimmte Vorgänge sind, beispielsweise zumindest sein sollen, also sind, wissen wir natürlich nicht, weil wir es nicht nachprüfen können, aber sein sollen, beispielsweise eben die Weitergabe von Datensätzen von zwei Entführten im Jemen, glaube ich, war es beides. Das ist natürlich etwas, wo man schon sagen muss, das geht schon relativ weit. Das ist auch eher ungewöhnlich für eine Regierung, dass sie so etwas relativ konkret macht. Das muss man auch der Fairness halber sagen, dass sie dort relativ weit gegangen ist, um mal eine Information preiszugeben, die ihr allerdings natürlich taktisch, strategisch gerade sehr entgegenkam, die so klar zu ziehen. Man muss aber auch ganz klar sagen, es laufen unglaublich viele Nebelkerzen in der Diskussion herum. Beispielsweise diese 500 Millionen Daten. Was sind denn 500 Millionen Daten eigentlich? Sind es Datensätze? Sind es Datenbanken?
Datenbanken, ja, genau.
Oder was ist das eigentlich? Genau. Also wenn es wirklich einzelne Datenpunkte sind, dann ist das nichts. Dann muss man ganz klar sagen, das ist gar nichts. Denn wenn ich tatsächlich in Afghanistan, sagen wir mal, 50 Leute überwache, um eben dort die Bundeswehr vor potenziellen Anschlägen zu schützen, dann habe ich aber 500 Millionen Datenpunkte in 0, nix zusammen. Das reicht ja schon, wenn ich eine Minute lang einen IMSI-Catcher laufen lasse. Da rauschen ja schon Daten rein wie sonst was. Einfach nur Daten eben wie eben eine E-Mail, wie eben Verbindungsdaten, Standortdaten etc. pp. Dann habe ich natürlich in 0, 500 Millionen Daten zusammen.
Würde man natürlich
das
klingt gerne nach wissen,
viel. Ja, genau, das würde man aber gerne wissen. Aber wie gesagt, da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, dass man dort sauber nachguckt, was denn da eigentlich gemeint ist, wenn es wirklich 500 Millionen Daten sind. Und dann muss man sagen, okay, dann ist es tatsächlich eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Ist natürlich immer die Frage, was ist das dann eigentlich und was ist davon betroffen?
Ja, das ist da aber rege ich mich dann auch wieder direkt über unseren lieben Innenminister auf. Also ich habe das privat schon ab und zu mal gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal nach dem Innenminister Thomas de Maizière zurücksehne, aber angesichts des gegenwärtigen Innenministers bleibt mir nichts anderes übrig. Ich weiß nicht, ob es Dummheit ist oder Unverschämtheit, dass er sich hinstellt und irgendwie von etwas redet, wo er ganz offensichtlich technisch absolut keine Ahnung hat. Und statt jetzt irgendwie sich zu informieren und vielleicht auch mal einen Fachmann zu fragen, ich rede jetzt nicht das Wort, dass die jetzt die Fachleute die politischen Entscheidungen übernehmen, aber jemand wie Friedrich müsste sich technisch beraten lassen und nicht sich in seiner ganzen Präsigkeit vor die Mikrofone stellen und einfach von was erzählen, von was er ganz offensichtlich keine Ahnung hat.
Moment, in dem konkreten Fall, welchen Punkt?
Es geht um diese 500 Millionen Datensätze, es geht darum, oder so, welche Software wie eingesetzt wird, es geht, was bedeutet überhaupt Zusammenhang, es geht davon, dass sie die ganze Zeit erzählen, hier wird in Deutschland nichts überwacht und sie wissen genau, dass es technisch überhaupt keine Rolle spielt, dass das Netz irgendwie kein deutsches Netz ist. Das sollte man auch als Innenminister Friedrich
inzwischen wissen. Aber das liegt natürlich auch an was anderem. Er hat ja theoretisch die Fachleute auch im eigenen Haus. Er hat ja durchaus relativ, also das Innenministerium ist ja durchaus für viele Internetsachen zuständig in irgendeiner Form und sei es nur E-Government-Gesetz, was auch immer. Aber viele solcher Baustellen, es gibt viele Sachen, wo das Innenministerium eben überall zentrale IT-Infrastrukturen und so weiter für Behörden einfach schlicht und einfach technisch zuständig ist. Die haben das Know-how eigentlich im Hause. Aber zuständig für diesen ganzen Komplex sind nicht die ganzen Leute aus dem Bereich CIO, also Chief Information Officer des Bundes und ähnliches. Nein, zuständig ist die Abteilung öffentliche Sicherheit. Das ist der Verfassungsschutz und ähnliches. Die sind an der Stelle zuständig und wie viel Wissen die konkret haben, das können wir alle nicht einschätzen. Man muss natürlich der Fairness halber auch sagen, ganz blöde sind die mit Sicherheit auch nicht. Das darf man nicht unterschätzen. Florian Flade hatte gerade in der Welt nochmal ein schönes Stück geschrieben zum Thema Überwachung und, nicht Überwachung, sondern Verschlüsselung als, wie will man sagen, als ausgeliefertes Fertigstück für Al-Qaida-Mitglieder. Das ist total interessant, wie dort benutzt wird eben eine dschihadisierte Version von PGP, GNU-PG und wie dort benutzt wird Camouflage, um eben Steganographie zu machen und ähnliches. Das ist total interessant und wenn man diese Sachen offensichtlich ja auch findet und rauskriegt und so weiter, das ist schon eine Sache, wo man dann sagen muss, auch die Jungs müssen eigentlich technisch so viel Verständnis haben, dass sie Innenminister Friedrich dort eigentlich ein bisschen mehr sagen müssen.
Ich gebe zu, die Frage, ob es Dummheit oder Bösartigkeit war, war eine rhetorische Frage, weil ich auch davon ausgehe, dass natürlich in den Ministerien, also im Innenministerium, im Prinzip auch im Justizministerium technisches Know-how vorhanden ist, um diese Sachen auch einschätzen zu können, dass es nur nicht genutzt wird oder nicht in der Öffentlichkeit genutzt wird. Das ist gerade gestern oder gestern wurde ja auch die Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der SPD bekannt zu dem Fragenkomplex, wo sie 115 Fragen gestellt haben, die man im Prinzip zusammenfassen kann. Es ist alles in Ordnung und da, wo es vielleicht nicht in Ordnung ist, das ist geheim. ja, was soll man damit anfangen? Das ist.
Naja, gut, also da muss ich sagen, da hatte ich jetzt ausnahmsweise mal was für Thomas Oppermann wirklich übrig, denn der hat die Sachen ja erstmal online gepackt, die kompletten Antworten, was ich einen relativ netten Zug fand.
Ich meine jetzt die Antworten, die da rauskommen.
Ja, genau, ne? Sozusagen, aber natürlich mit den geschwärzten Teilen für, für das, was geheim ist, ne? Denn ansonsten macht er sich da ja auch eines Vergehens schuldig.
Aber wenn ich euch richtig verstehe, seid ihr schon auch der Meinung, dass der eigentliche Punkt nicht der ist, was, also die Fragen sind offen, was sind diese 500 Millionen, woher kommen die, was ist das genau, hat man die weitergegeben, an wen hat man sie weitergegeben, wie genau konkret wurden da die Deutschen rausgefiltert, wenn sie rausgefiltert wurden, aber der Kernpunkt ist doch der, dass die NSA und wer weiß noch alles in den USA de facto wesentliche Teile des Internets in Echtzeit überwachen kann.
Genau.
So, das ist doch der Punkt, dass das ein bisschen trivial ist, ob man jetzt hier Made in Germany E-Mail verschickt oder nicht. Das interessiert im Prinzip die keine Sekunde, sondern sie sind an den Backbones dran. Sie haben im Prinzip Zugriff auf in Echtzeit auf das, was im Internet passiert. Sie können genau gucken, wer verschlüsselt jetzt gerade seine Mails mit PGP in Hannover und können sich vorlegen lassen, das Profil und was sie gemacht haben und Chat und Facebook und. Jetzt ist die bisherige Reaktion der Bundesregierung, die ich gesehen habe, ist halt jemand hingefahren erstmal und hat eine gefragt. Dann hat es irgendwelche Antworten gegeben. Obama hat mehr Transparenz versprochen und es soll ein No-Spy-Abkommen geben. Meine, was hält man davon?
Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, muss man fairerweise sagen. Ich meine, dass die Deutschen nicht bei den Amerikanern schnüffeln, ist gute alte Tradition und auch der Historie geschuldet. Also das hat man seit 1945 tunlichst unterlassen, auch mit guten Gründen. Zumindest die Westdeutschen, sagen wir mal lieber so. Denn historisch ist es ja doch ein kleiner Unterschied. Aber trotzdem, da muss man natürlich sagen, das ist alles nur der erste Schritt. Also die Frage, was ist eigentlich eine politische Reaktion auf diesen Abhörskandal? Denn wenn ich genau diesen Effekt habe mit Five Eyes und was auch immer, dass immer sozusagen ein anderes Land seine Bürger nicht ausspioniert und am Ende man alles zusammenrühren könnte zumindest, sodass man eigentlich faktisch eine Totalüberwachung hat. Wenn man das sieht, dann muss man sich doch auch als Bundesregierung, auch als Politiker, muss man sich doch Gedanken machen, was sind denn jetzt die Schlussfolgerungen daraus? Was will ich denn jetzt erreichen? Will ich zum Beispiel ganz banal einfach dafür sorgen, dass ich über Gesetzgebung eben so etwas, und da muss ich sagen, das rechne ich Merkel ein Stück weit an, die hat gesagt, wir versuchen jetzt über die europäische Datenschutzverordnung, so gut oder schlecht sie sein mag, egal, versuchen wir jetzt eine Art kollidierendes Rechtsgut zu schaffen. In den USA sind alle Anbieter über Prism letzten Endes, also Pfizer, sind sie verpflichtet, Auskunft zu geben gegenüber den Behörden, Zugriff zu geben an die Behörden und so weiter. Das ist ein Rechtsgut in den USA, das ist nationales Recht, damit hat das alles dort mehr oder weniger Recht und Ordnung. So, wenn ich jetzt versuche, in Europa ein kollidierendes Rechtsgut zu schaffen, dann muss ich mich als Firma ein Stück weit entscheiden, bei wem ich denn jetzt Recht brechen möchte. Und da ich ja in beiden Ländern, also in beiden Bereichen, beiden Regionen der Welt Geschäft machen möchte, habe ich dann ein Problem. Und das ist etwas, die Idee ist nicht per se dumm. Da sollte man immer dran denken. Man hat ja nicht die Möglichkeit, mal eben in den USA einzumarschieren und die NSA platt zu machen. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Das heißt, man muss sich überlegen, wie geht man politisch mit dem Problem um und welche Lösungsansätze habe ich. Und natürlich, ebenso ein Zug wie kollidierendes Rechtsgut hier zu schaffen, ist nicht verkehrt. Die Frage ist nur, ob das ausreicht. Denn natürlich muss ich mir auch Gedanken machen, beispielsweise, ob ich für Routing vielleicht tatsächlich gesetzliche Vorgaben mache. Das kann durchaus gar nicht so verkehrt sein, dass ich zumindest gewisse Sachen innerhalb Deutschlands zum Beispiel halte, damit sie eben nicht über die Tempora-Programme, Prism und so weiter direkt in den USA oder in Großbritannien mitlanden. Da kann ich natürlich eine gewisse Art von Sachen anstreben. Und was ich natürlich auch machen kann, ist, Krypto zum Beispiel tatsächlich zu fördern, sodass mehr Krypto da ist, dass ich eben nicht mehr die 30 Leute, die eben PGP benutzen, dass ich die mal eben aussortieren kann. Natürlich, ich kann bis heute nicht mit einer Behörde in irgendeiner Form per PGP kommunizieren. Das geht einfach nicht, weil die keinen öffentlichen PGP-Key haben. Vielleicht möchte ich ja mit meinem Finanzamt sogar per Mail kommunizieren können, was dann vielleicht sogar vertraulich wäre, wenn ich den PGP einsetzen könnte.
Aber wie ließe sich das denn machen, Jürgen? Also wenn man sagt, okay, dieses Problem muss auf mehreren Ebenen angegangen werden. Das eine ist sicherlich eine forcierte Förderung von Verschlüsselung und Kryptographie, die man sicherlich irgendwie vorantreiben kann. Das schadet nie. Und jetzt mit Gesetzen. Was sollte in europäischen Gesetzen drinstehen, wer da was darf? Wo muss man ansetzen, um so eine globale Internetüberwachung, wie es die NSA macht, irgendwie zu beschränken?
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja. Jörg hat natürlich recht, dass so ein konkurrierendes Rechtsgut eine gute Idee ist.
Was heißt denn das konkurrierendes Rechtsgut?
Dass zwei Rechtsgüter sich widersprechen letztlich. Also das amerikanische Recht widerspricht dem europäischen Recht.
Tut es das nicht jetzt schon?
Teilweise. Nicht so explizit.
Vor allem nicht so sanktionsbewehrt. Genau, das ist ja das Problem. Ja. Es tut nicht weh, wenn du dich an das europäische Recht nicht hältst.
Ah. Und dann gibt es natürlich immer, gut, deswegen ist ja auch Facebook und in Irland, weil die Datenschutzbedingungen da andere sind als in Deutschland. Deswegen ist ja unter Umständen es auf EU-Ebene zu heben, eigentlich eine gute Idee. Merkel würde ich das erstmal nicht zugute halten, sondern ich würde ihr vorwerfen, dass es das erstmal auf die lange Bank schieben, weil bis die EU-Datenschutzrichtlinie durch ist, das dauert bestimmt noch ein Weilchen. Ich meine, Deutschland könnte einfach auch so ein Gesetz erlassen, ohne jetzt auf die EU zu warten. Sie können in ihren Datenschutzbestimmungen entscheiden oder so, das und das geht nicht. Es gibt natürlich auch sicher technische Lösungen. Man kann natürlich versuchen, das gibt es auch heute schon, dass im Routerprotokollen wie im BGP bestimmte Sachen ausgeschlossen werden, dass zum Beispiel Verkehr von Behörden in den USA nicht über China geroutet wird oder sowas. Das wird ja heutzutage schon gemacht. Das wären alles so technisch möglich. Aber es ist Detail, das sind Details. Ich weiß auch nicht, ob Gesetze dann reichen. Das ist wirklich eine grundsätzliche gesellschaftliche Frage, dass wir inzwischen in einen Präventivstaat abdriften, der nichts mehr mit dem zu tun hat, was der klassische westeuropäische Rechtsstaat ist. Und das lässt sich vielleicht nicht durch ein einzelnes Gesetz beheben.
Also ich würde an der Stelle aber nochmal einen Schritt zurückgehen. Und ich würde sagen, wenn man sich über Lösungsansätze Gedanken macht, dann gibt es die Fraktion momentan, also die Menschen dort draußen, die sagen, lass uns möglichst viel Technik draufwerfen. Technik wird das Problem schon lösen. Technik hat aber noch nie ein Problem gelöst, ja. In dem Sinne. Natürlich hat es geholfen, Probleme zu lösen, aber sozusagen alleine wird es nichts schaffen. Das heißt, man muss natürlich auch politische Optionen ziehen. Und die Frage ist, wie können diese aussehen? Und da muss man auch sagen, ja, natürlich, Europa muss dort eigentlich mit einer Stimme sprechen, aber Europa kann an der Stelle nicht mit einer Stimme sprechen. Das ist auch die große Schwierigkeit. Großbritannien hat eine komplett andere Einstellung zum Thema Überwachung, auch Präventivüberwachung, als es in irgendeiner Form in Deutschland der Fall ist.
Und
innerhalb Europas sind die Deutschen relativ alleinstehend mit ihrer Kritik, zusammen mit den Österreichern vielleicht noch und manchen vielleicht skandinavischen und Niederlanden oder sowas. Aber das ist nicht so, dass wir da eine wirklich, sagen wir mal, mehrheitsfähige Meinung eigentlich
haben. Ja, was sollen die Deutschen machen, wenn die Engländer an ihrer Küste 200 Glasfaserkabel abschnüffeln?
Genau, nichts. Können Sie gar nichts machen.
Gar nichts.
Und ich würde es jetzt auch sagen, selbst Deutschland ist jetzt nicht so, dass da irgendwie der große Aufschrei, große Initiativen stattfinden. Also es gab die auch den Brief von ein paar Intellektuellen, ein paar Künstlern an die Bundesregierung. Ansonsten hat man aus der Ecke überhaupt nichts gehört. Es ist im Prinzip die normale Netzgemeinde, die sich empört im Moment. Das heißt, der Filterbubble funktioniert gut, aber ansonsten passiert eigentlich nichts.
Also so würde ich es jetzt doch nicht ganz sehen. Also ich sag mal so, ein Netzthema, was wirklich das ist ja irgendwie auch ein Netzthema, was in der Dimension die Tageszeitung über Wochen bestimmt. Da würde ich sagen, das ist schon ein bisschen außerhalb der eigentlichen klassischen Filterbubble. Aber du hast natürlich recht, was sozusagen diese klassische intellektuelle Verarbeitung des Ganzen angeht. Ich meine, Julie C. hat früher über Überwachungsstaat geschrieben und sie ist weiterhin die Einzige eigentlich, die sich damit annähernd beschäftigt. Auch dieser offene Brief der Künstler geht auf Julie C. zurück. Also das ist schon relativ, das ist eigentlich erbärmlich eigentlich für die intellektuelle Klasse, wie man denn an der Stelle damit umgegangen ist bislang, dass man offensichtlich sich das weder vorstellen konnte, noch darauf reagieren will. Das ist schon wirklich ein sehr, sehr erstaunliches Phänomen.
Kommen wir mal am Schluss noch ein bisschen zu einem verwandten Thema. Du hast das auch angesprochen, Jürgen. Jetzt haben wir ja Wahlen am 22. September und man überlegt sich natürlich, wenn einem dieses Thema so am Herzen liegt und dieser Paradigmenwechsel zu so einem präventiven Globalüberwachungsstaat und so richtig scheint niemand ein Problem damit zu haben, was man denn so wählen kann und was so das Angebot der Parteien in diesem Bereich ist. Hast du da einen Überblick, Falk? Also fangen wir mit der Vorratsdatenspeicherung an. CDU und SPD haben die weiterhin auf dem Zettel, glaube ich. Ne?
Ja, die CDU hat das relativ klar auf dem Zettel. Sie redet zwar nicht mehr von der Vorratsdatenspeicherung, sondern wie die Befürworter schon seit langem von Mindestspeicherfristen oder einer Mindestspeicherdauer. Ist halt ein viel schöneres Wort und klingt nicht so aggressiv wie Vorratsdatenspeicherung, aber sozusagen das ist weiterhin auf dem Zettel. Es gibt eine ganz kleine Einschränkung insofern, als dass es einen politischen Schwenk, der sich aber nicht im Wahlprogramm niedergeschlagen hat, gibt, insofern, als dass man sich wahrscheinlich auch mit kürzeren Speicherfristen zufrieden geben würde, was vermutlich der EuGH urteilen wird. Also insofern ist das jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Bei der SPD ist es tatsächlich ganz, ganz spannend insofern, als dass sie weiterhin die Vorratsdatenspeicherung fordert, aber das ja schon lange mit einem Hinkefuß tut. Sie hat ja einen Parteitagsbeschluss von vor anderthalb Jahren etwa getroffen, wo sie mit ganz knapper Mehrheit eigentlich nur überhaupt eine Mehrheit für die Vorratsdatenspeicherung intern organisiert bekommen hat. Da musste Sigmar Gabriel selber in die Bütt und für die Vorratsdatenspeicherung sprechen, was ja auch schon eher ungewöhnlich ist, sodass sie dann überhaupt da irgendwo hingekommen sind, dass sie da eine Mehrheit für gefunden haben. Und auch die sagt schon, kürzere Speicherdauer, weniger Daten speichern und so weiter. Das heißt, sie wollen es schon mal abschwächen. FDP, ja klar, gegen Vorratsdatenspeicherung ist Parteiprogramm. Ob es am Ende dann auch so durchgehalten wird, wie in dieser Legislaturperiode durch Sabine Leuthauser Schnarrenberger maßgeblich als Justizministerin, ganz andere Baustelle. Vor allem dann nach dem EuGH-Urteil muss man dann tatsächlich auf jeden Fall nochmal gucken. Das wird aber erst Anfang nächsten Jahres kommen. Grüne haben sich immer gegen Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen, wie die sich in einer realpolitischen Konstellation namens Koalition dann verhalten würden. Ob es dann nicht doch wieder parlamentarische Zwänge geben sollte, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Bei der Linken ist klar, die sagt gegen Vorratsdatenspeicherung. Ob man der Linken beim Thema Überwachung glaubt, hängt von einem selber ab.
Jürgen, was sind für dich so eine Schlüsselfrage bei deiner Wahlentscheidung?
Also letztlich schon diese grundsätzliche Haltung eigentlich. Ne? Von daher, was weiß ich, traue ich da den Grünen tatsächlich immer noch am meisten zu, ein gesellschaftliches Verständnis von Überwachung, von Kontrolle, von Verbrechensprävention oder sowas angeht. Der SPD traue ich da nicht weiter, als ich spucken kann. Also weder von ihrer konkreten Agenda noch von ihren historischen Wurzeln her traue ich der SPD da über den Weg. FDP, klar, was Falk gesagt hat, das hängt an Leuthauser Schnarrenberger. Wenn Leuthauser Schnarrenberger nicht mehr Justizministerin ist, dann Rösler ist das doch wurscht. Von daher keine Option. Rausgelassen haben wir im Moment noch die Piraten und bei den Piraten, ich weiß nicht, also, irgendwie die Positionen, die sie da vertreten, die sind immer so ein bisschen geprägt von, ja, wir verschlüsseln jetzt und auf der anderen Seite, doch ein bisschen vorsichtig, weil wenn man das Thema Datenschutz zu sehr auf die Agenda setzt, dann gibt es ja doch wieder vielleicht auch auf der anderen Ebene Kontrolle. Das ist so ein, ich finde die da völlig unklar. Obwohl sie natürlich explizit sagen, das, was die NSA da macht, und das geht überhaupt nicht, das ist, wir haben da ein anderes Verständnis. Auf der anderen Seite wird es dann, wenn es dann ins Konkrete geht, dann doch wieder ein bisschen spannend.
Aber da habe ich den Eindruck, da hat niemand wirklich ein Rezept. Also ich meine, wir tapsen hier ein bisschen im Dunkeln, was so den Aspekt angeht, was könnte man denn jetzt konkret gesetzlich hier in Deutschland regeln, was wären so die Ansprüche, die wirklich was bringen würden. Dass die Parteien dann wenig da bringen, ist enttäuschend, aber da nimmt sich der eine dem anderen nichts, glaube ich. Also die Grünen haben da jetzt auch kein kohärentes Rezept präsentiert bisher, wie sie dieser NSA-US-Spionage weltweit begegnen.
Ich glaube, das kann im Moment auch keiner tatsächlich. Also wie das wirklich, wenn ich in politischer Verantwortung bin, wie ich das umgesetzt werden würde, umsetzen könnte. Da geht es mir dann tatsächlich schon auch ein bisschen so um die grundsätzliche Haltung, die sich möglicherweise ausdrückt, vielleicht auch in Ratlosigkeit ausdrückt.
Aber da muss man natürlich auch der Fairness halber sagen, dieses gesamte digitale System, was wir kennen, die faktische Art und Weise, wie wir, also welche Technik wir benutzen, wie wir kommunizieren und so weiter, das komplette System ist eigentlich broken, wenn man ehrlich ist. Die NSA hat auf so vielen Ebenen die Möglichkeit anzugreifen. Sei es nur, dass sie Google oder Apple zu Backdoors in mobilen Geräten verpflichtet, sei es, dass sie eben auf den Servern Daten abgreift, sei es, dass sie auf den Leitungen Daten abgreift, das ist eine unglaubliche Chuzpe, mit der man sich das ausgedacht haben muss, auf wie vielen Ebenen man an der Stelle angreifen kann. Die Unternehmen sagen natürlich, sie hätten keine Backdoors drin, aber ich meine, wenn zum Beispiel Virenunternehmen erstmal den Regierungsstellen, also Antiviren-Softwarehersteller, wenn die erstmal den Regierungsstellen melden, welche Zero-Day-Exploits sie gerade gefunden haben, dann finde ich das jetzt auch nicht so wahnsinnig vertrauenserweckend. Interessant finde ich allerdings daran, dass selbst die US-Regierung in sich ja total gespalten ist. Auf der einen Seite hast du diesen ganzen Bereich von Homeland Security und auf der anderen Seite hast du das State Department, was eigentlich genau gegenteilige Software die ganze Zeit fördert. Tor zum Beispiel ist unglaublich abhängig in der Finanzierung vom US State Department. Und das ist jetzt... Ja, kann man so oder so sehen, aber wie gesagt, also diese Spaltung zieht sich ja, einmal, dass dieses System so fundamental kaputt ist gerade, also aber dass niemand dafür einen Lösungsansatz hat.
Ja, aber das ist für normal. Mich auch, das
warum
ist,
erwarten wir das von den Parteien?
Ja, genau, aber das ist zum Beispiel auch so ein Aspekt, der mir so in den letzten Wochen auch nochmal so richtig klar geworden ist, die Summe der Sicherheitslücken, also man wusste immer schon, dass SSL und dieses ganze Zertifikatesystem ein grundsätzliches Problem hat. Man wusste immer schon, dass Verschlüsselung natürlich von den Nutzern abhängt und auch die Key-Server von PGP Angriffsziel sind, weil man die Zuordnung von Schlüssel, öffentlichem Schlüssel und E-Mail dort beändern kann, etc. etc. Aber jetzt, wenn man sich mal ein bisschen intensiver damit beschäftigt und guckt, was haben wir denn an technischen Möglichkeiten, um diese Überwachung in den Griff zu kriegen, dann stellt man fest, dass im ersten Mal wahnsinnig viel einfällt, aber dann stellt man im zweiten Schritt fest, dass fast alle diese Mechanismen irgendein grundsätzliches Problem haben, von dem man entweder schon weiß, dass es die NSA missbraucht oder eigentlich mittlerweile fest davon ausgehen muss, dass sie das missbraucht.
Aber ich habe jetzt so ein Problem damit. Das System ist natürlich broken, weil die Entwickler, die angefangen haben mit Internet, mit Mail, mit was weiß ich auch, nie daran gedacht haben, dass sowas möglich oder dass jemand das Interesse daran hat, was weiß ich, 6 Milliarden Leute zu überwachen. Das heißt, sie haben natürlich bestimmte Sachen auch nicht eingebaut oder sie sind eigentlich davon ausgegangen, wir machen ein ganz offenes Protokoll, jeder kann mitmachen, jeder kann lesen und so. Das heißt, da sind solche Sachen nicht eingebaut worden. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wenn irgendwelche Firmen erzählen, wir haben keine Schnittstellen, wir machen nichts offen und so, dann ist das natürlich sowieso Quatsch, weil es gibt technische Standards, die sind von Gremien standardisiert worden für Abhören, ohne dass zum Beispiel der Provider das geht. Das sind jetzt die Endpunkte. Das heißt, die Internetprovider, die die Anschlüsse bereitstellen, für die gibt es Standards der ETSI, ein europäisches Standardisierungsgremium, wie sogenannte Lawful Interception funktioniert. Das heißt, dann haben Geheimdienste, Strafverfolger Zugriff auf diese Endpunkte im Internet, ohne dass die Provider das mitkriegen. Die dürfen das teilweise gar nicht erfahren. Die Strafverfolger sagen natürlich, sie dürfen da nur zugreifen und das ist auch so in den Standards festgehalten, wenn richterlicher Beschluss vorliegt. Aber wie wir bei der ganzen Pfizer-Geschichte ja auch jetzt gerade wieder erfahren, sagen die Richter selber, ja, sie können das ja gar nicht überprüfen. Oder ein anderes Beispiel, Cisco hat einen eigenen RFC erstellt, wie man als Strafverfolger, als Geheimdienst an Cisco-Router angreifen kann, um den ganzen Datenverkehr abzugreifen. Die IETF hat das veröffentlicht unter der Maßgabe, eigentlich darf sowas nie Standard werden. Ist eigentlich ganz heikel, aber veröffentlicht jetzt das mal, dass überhaupt die Öffentlichkeit informiert worden ist. Das heißt, man muss eh davon ausgehen, dass Cisco-Router Schnittstellen haben, um abgehört zu werden. Die haben ein eigenes RFC drüber geschrieben, wie das funktioniert. Wenn dann eine Firma sich hinstellt und sagt, hallo, bei uns hat keiner Zugriff, dann sagt ja, komm, erzählt mir was anderes.
Man muss auch ganz klar sagen, ganz unschuldig sind diese Firmen ja auch häufig nicht an dem, was dort entwickelt wird. Also es ist ja nicht nur so, dass die Schlapphüte teilweise dann in den entsprechenden Standardisierungsgremien mit drin sitzen, dann über im Zweifel eine Tarnfirma oder ähnliches. Das ist auch alles ein relativ offenes Geheimnis. Aber was noch dazu kommt, ist ja, dass diese Firmen teilweise eigene Technologieentwicklung auch mit diesen speziellen Anwendern sozusagen machen. Also die Deutsche Telekom hat ein Patent darauf gehalten, das hält sie jetzt angeblich nicht mehr, wie man denn Glasfasern ohne Biegen auslesen kann. Dieses Patent ist öffentlich, es ist bekannt. Es gibt dieses Patent. Das ist, also die Telekom sagt, das ist in den USA wurde es nie zum Patent zugelassen. Da kann man sich natürlich fragen, warum. Vielleicht gab es Prior Art, also bereits ein ähnliches angemeldetes Patent. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Aber sozusagen, diese Firmen entwickeln ja gerade speziell in diesem Bereich. Ich meine, warum sollte ich eine Glasfaser eigentlich in irgendeiner Form abhören? Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Grund dafür, eine Glasfaser abzuhören als Telekommunikationsanbieter. Und vor allem dann auch noch ein Patent im Bereich der Nachrichtentechnik
anzumelden. Ja gut, aber das führt dann ja auch, okay, wenn wir politisch schon ratlos sind und nicht so richtig wissen, was man tun soll und schon gar nicht, welche Partei da vielleicht in der Lage ist, das durchzusetzen. Aber was wäre denn so denn der Appell an die Tech-Community, an die Coder, an die Firmen? Kann man nur appellieren, Leute, baut keine Schnittstellen ein, Leute, verabschiedet keine Standards, in denen Mithören vorgesehen ist?
Also das spielte ja so auf dem letzten IETF-Meeting in Berlin auch eine gewisse Rolle. Die waren so ein bisschen konsterniert von den NSA-Geschichten, dass jetzt alles rauskam, weil die Internetstandards werden ja
IETF ist die Internet Engineering Task Force.
Genau, die werden ja in diesem Gremium, also von Technikern der Firmen, aber auch von den, sind auch Geheimdienste immer mit dabei, etabliert. Und das heißt, die stellen plötzlich fest, das, was sie da machen, ist einfach nicht nur eine technische Frage, sondern auch eine politische Frage. Das heißt, solche Gremien müssen sich natürlich ihrer politischen Verantwortung bewusst werden. Das ist das, was mal so in der Debatte, als das alles anfing, die Debatte um welche Macht haben die Algorithmen, so formuliert wurde. Die Techniker müssen in die Mitte der Gesellschaft, die müssen sich auch ihrer Verantwortung bewusst werden. Und die andere Seite ist natürlich, wenn es nur bei Edward Snowden bleibt, ist auch blöd, ne? Wenn dann nur einer irgendwie erzählt, was da tatsächlich vor sich geht. Es gibt bestimmt sehr viele Administratoren, Techniker oder sonst was, die Infos haben, vielleicht nicht in dem Umfang wie Snowden, nicht in dieser Bedeutsamkeit wie Snowden, aber die vielleicht Detailinformationen haben und die müssen natürlich auch irgendwo an die Öffentlichkeit kommen, damit klar wird oder so, was da eigentlich gerade passiert.
Das ist zweifelsohne richtig. Also ich meine, dass eben Technik nicht apolitisch ist. Ich meine, es ist ja auch eine sehr lange Diskussion, auch gerade in Hackerkreisen, wie viel Verantwortung habe ich für das, was ich treibe und tue, für das, was ich entwickle, was ich dort herausfinde, was mache ich damit eigentlich, sozusagen eine letzten Endes technosoziale Ethik. Also wirklich die Frage, welche Wirkung hat Technologie und wie muss ich Technologie gestalten, damit sie eben keine Wirkung entfalten kann, die ich absolut nicht intendiere. Das ist natürlich eine, da muss man sagen, diese Debatte, die läuft schon seit einiger Zeit, aber sie läuft auf so extrem niedriger Flamme. Ich hoffe mal, dass das jetzt in gewisser Weise auch ein Weckruf dafür ist, eben, dass es eben keine unschuldige Technologie gibt in dem Sinne, sondern dass Technologie immer für Sinne und Zwecke missbraucht werden kann und dass ich natürlich auch möglichst die Hürden hochsetzen kann, damit das eben nicht passiert. Aber und
das wäre jetzt natürlich auch ein Anspruch, um auf die Bundestagswahl zurückzukommen, den ich eigentlich an die Parteien habe oder die so ein bisschen die Wählbarkeit auch ausmacht, genau diese Debatte auch aufzunehmen und selber voranzutreiben und dann vielleicht auch irgendwann zu politischen Lösungen oder gesetzlichen Lösungen für eine solche Debatte zu kommen.
Denn was ja wirklich schon auffällt, ist, was ich schon angesprochen habe, die Löchrigkeit der gesamten digitalen Kommunikationsinfrastruktur, dass die eigentlich an allen entscheidenden Punkten massive Löcher hat und ohne die zu stopfen, kann man nie sicher sein, dass man nicht komplett abgehört wird. Das ist das eine. Und damit einhergeht ja auch so ein Vertrauensverlust, also in überhaupt diese ganze Kommunikation. Also wir leben in der Zeit, wo das Telekommunikation, das Fernmeldegeheimnis einfach nicht mehr existiert. Du musst heute davon ausgehen, abgehört zu werden. Davon musst du ausgehen und du musst explizite Vorkehrungen treffen, um wirklich sicher zu sein, dass es nicht der Fall ist.
Ja, du wirst es gar nicht hinbekommen. Du kannst es gar nicht hinbekommen.
Es geht so weit, dass du eigentlich nicht mehr sicher sein kannst, und dass du nicht abgehört wirst.
Es gibt keinen Weg. Das große Problem daran ist ja sozusagen, dass das ja sozusagen bei vielen Menschen nach wie vor eher das Gefühl ist von wegen, ja, das ist was für die Leute, die das Internet so stark benutzen. Dass faktisch eigentlich jeder, der sich heutzutage ein Telefon kauft, ein entsprechendes Gerät mit sich herumführt, was faktisch seine direkte Überwachung ermöglicht und in Zukunft noch viel mehr ermöglichen wird. Das ist einfach mal was, ist Menschen nicht klar nach wie vor und das ist mit Sicherheit auch etwas, was uns noch lange beschäftigen wird. Und natürlich ist es gleichzeitig auch etwas, ganz klar, es gab gerade diese Statistiken zum Thema Cloud Computing, immer die große Zukunft gewesen. Firmen, großes Interesse dran, dass es so stattfindet. Wunderbar, aber wer nutzt das jetzt heute ernsthaft, der wirklich vielleicht sagt, das geht andere nichts an.
Ja, also und da würde ich auch sagen, was Jürgen gesagt hat, also wenn man sich auch vor Augen hält, dass die Parteien dazu beitragen zur politischen Willensbildung, ja, dann würde ich mal behaupten, das, was Jürgen auch sagt, ist genau der Punkt. Das ist so ein massives, grundlegendes Problem, wo man jetzt vielleicht ad hoc keine weder gesetzliche noch technische Lösung erwarten kann. Aber was ich halt schon erwarte, ist, dass die Parteien das Problem aufnehmen und auch nach der Bundestagswahl nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern so wie Umweltschutz, Klima, bla, das einfach fest in ihr Programm integrieren und sich einfach hinsetzen und Gedanken machen, wie man grundsätzlich in diesem Thema vorankommt. Und das wird sicherlich nicht in 3 Wochen der Fall sein, auch nicht in 4. Aber dieses gesamte Ökosystem ist so dermaßen kaputt und angreifbar, dass es da irgendwie Lösungen geben muss. Und der andere Punkt ist ja auch, finde ich, was man von den Firmen erwarten kann. Ich meine, sowas wie Made in Germany, dieses E-Mail, da bleibt einem die Spucke weg, dass die sich da hinstellen und eine 15 Jahre alte Technik einfach mal anschalten, die sie schon vor 14 Jahren hätten anschalten sollen.
Ja, aber jetzt machen sie es und das ist tatsächlich, ehrlich gesagt, so sehr du sie dafür kritisieren magst, richtig.
Man kann immer halb voll, halb leer sagen, ja, aber da würde ich doch schon erwarten, man denkt immer, so wie wir das jetzt auch diskutieren, Verschlüsselung und richtig sicher und so, das geht nicht, aber so wie das ja Anne Roth auch in der Marktplatzsendung da im Deutschlandfunk gesagt hat, jeder Schritt in dem Punkt ist ein Schritt nach vorne, so. Aber da würde ich auch mal dafür plädieren, dass man die einfachen, die tiefhängenden Früchte stärker propagiert. Also gestern hat mich ein Freund angerufen und gesagt, sag mal, wir wollen hier in unserem Small Business irgendwie nicht mehr die Dokumente auf Google platzieren. Es ist uns, wir wollen was anderes. Und dann habe ich irgendwie ein bisschen überlegt, mit Own Cloud, schwierig zu installieren, kriegt kein Mensch hin. Und dann so habe ich ihm am Ende gesagt, Mensch, dann stell dir einen alten Rechner bei dir an deinen VDSL-Anschluss, mach einen File-Server drauf, einen VPN zu dir nach Hause. Das ist das Sicherste, was du dir derzeit hinbauen kannst. Und das ist machbar, das ist nicht kompliziert. Und wenn man Sachen fördert und fordert, so eine einfache Kiste, stell dir deinen Mail-Server, deine kleine Kiste zu Hause hin, so wie du deinen Router hast, und da kannst du deine Sachen drauf speichern. Da würde ich aber auch fordern, dass jeder VDSL-Anschluss eine feste IP hat, damit die Leute nicht anfangen müssen.
Und mit damit ist er wieder besonders einfach zu überwachen. Aber bevor uns die Zeit ganz davongelaufen ist, da muss ich dann doch mal ganz kurz sagen, nee, so einfach ist es dann doch nicht, denn einfach ist das vielleicht für dich, vielleicht auch für Jürgen, vielleicht auch für mich,
ja,
aber mit
machen.
Sicherheit nicht
einfach
für den Endnutzer momentan, der einfach nur sein Gerät benutzen will. Und deswegen würde ich dann doch sagen, okay, da brauchst du vielleicht auch wirklich standardisierte Lösungen. Ob es sowas ist wie Freeds oder ähnliches, in die Richtung könnte das zum Beispiel gehen.
Okay, du hast es angedeutet, wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich danke für die engagierte Diskussion. Jürgen Kuri, stellvertretender Chef von Heise Online. Falk Steiner, netzpolitischer Beauftragter in unserem Hauptstadtstudio. Mein Name ist Philipp Banse. Ich wünsche noch ein ganz schönes Restwochenende. Machen Sie es gut. Bis dann. Tschüss.